Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
Wir wollen, dass diese Leute nach Afrika zurückkommen. Das ist das Positive an dieser Ausbildung. Wenn sie nach Deutschland oder in andere europäische Länder gehen, besteht immer die Gefahr, dass sie bleiben, wenn sie gute Angebote bekommen. Wir brauchen in Afrika gut ausgebildete Leute, die hier leben.
Die gut Ausgebildeten im Land halten, dem Brain Drain vorbeugen. Ein Partnerprojekt zwischen der Uni Tübingen und einem Institut in Gabun, Westafrika, wo Tropenkrankheiten erforscht werden. Darum geht's später in der Sendung. Vorher? Spaß an der Schule durch tollen Musikunterricht, wenn er denn stattfindet. Und? In knapp 2 Wochen gibt's Zeugnisse. Die Noten sind jetzt so ziemlich alle gemacht. Nur, was sagen die aus? Anscheinend auch viel über Vorurteile von Lehrerinnen und Lehrern gegenüber dicken, migrantischen Kindern aus armen Familien, sagt eine aktuelle Studie. Das und mehr jetzt im Campus Magazin. Im Studio ist Birgit Magira. Typische Frage im Schülerleben: Warum hat die Banknachbarin wieder eine bessere Note in der Probe, in der Schulaufgabe bekommen, wo man doch gar nicht so was anderes hingeschrieben hat als die? Und ist das nur gefühlt ungerecht oder tatsächlich? Kann eigentlich nicht sein, denn es gibt einheitliche Bewertungskriterien zur Punktevergabe. Eine groß angelegte Studie hat jetzt aber gezeigt, Schülerinnen und Schüler in Deutschland bekommen offenbar bessere oder schlechtere Benotungen, je nach Geschlecht, Herkunft oder sogar nach Gewicht. Susi Weichselbaumer.
Über Schülergenerationen hinweg alles wie immer. Pausengongs klingen grundsätzlich ein bisschen schräg. Turnhallen riechen nach der Trias Staub, Schweiß, alte Gummimatte. Einzig, immer unterschiedlich, die Schülerinnen und Schüler. Aber auch da sollte eine Lehrkraft jede und jeden gleich behandeln. Das klappt nicht, zeigt jetzt eine Erhebung. Je nach Herkunft, Geschlecht und Gewicht fallen da Zensuren schon mal besser aus. Oder schlechter. Für Ilona Zehetleitner, die Sprecherin der Elterninitiative Übertritt Bayern, ist so ein Studienergebnis keine Überraschung.
Das, was uns Eltern berichten, lässt schon den Eindruck entstehen, dass besonders Kinder mit Einwanderungsgeschichte oder Kinder aus bildungsfernen Haushalten betroffen sind.
Ilona Zehetleitner ist Mama von 5 Kindern im Alter zwischen 10 und 19 und hat weitlich Erfahrung mit der Situation, mein Kind wird schlechter bewertet als andere. Sie gründet vor einigen Jahren eine Elterninitiative und merkt, etlichen geht es genauso.
Der Grund könnte auch das Aussehen eines Kindes sein, wie sein Kleidungsstil oder ein erhöhtes Körpergewicht. Also das pummelige Kind in Jogginghose bedient genau solche Stereotypen. Insofern überraschen die Ergebnisse der Studie wenig.
Überrascht sind auch die Autorinnen und Autoren der Studie nicht, ein Forscherteam der Universitäten Bern und Zürich. Die Erziehungswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollten einen neuen methodischen Ansatz ausprobieren. Bislang gibt es zahlreiche experimentelle Studien mit Lehrkräften oder Lehramtsanwärtern. Der Klassiker, sie sollen Deutschaufsätze benoten. Auf manchen steht oben ein deutscher Schülername, auf anderen ein merklich ausländischer. Die Ergebnisse solcher Untersuchungen deuten oft an, dass es da Vorurteile geben könnte. Aber, sagt Richard Nennstiel, Erziehungswissenschaftler an der Universität Bern und Mitautor der aktuellen Studie.
Die Idee hinter dem Paper war eigentlich so ein bisschen zu fragen, zeigt sich das denn auch außerhalb dieses experimentalen Settings? Weil man da ja auch die Frage stellen kann, inwiefern ist das ein Übertrag auf die reale Welt?
Nennstiel und sein Team nehmen sich den Datensatz des Nationalen Bildungspanels vor. Ein Langzeitprojekt in Deutschland, das ein besseres Verständnis darüber gewinnen will, wie Bildung im Laufe des Lebens funktioniert und welche Aspekte den Bildungsweg beeinflussen. Der Datensatz von über 14.000 Neunklässlerinnen und Neunklässlern aus dem Jahr 2010 ist besonders ergiebig.
Da berichten die Schülerinnen und Schüler, was für Schulnoten sie bekommen haben in verschiedenen Fächern. Und das Schöne an den Daten ist, dass es dann auch standardisierte Leistungstests gibt. Zum einen im Lesen, zum anderen in Mathematik und zum anderen noch in Naturwissenschaften und zudem auch noch sowas wie einen kurzen Intelligenztest beziehungsweise einen Kognitionstest, der eigentlich so misst, wie gut und schnell man Informationen verarbeiten kann.
Unabhängige Forscherinnen und Forscher, die die Kinder nicht kennen, werten die standardisierten Leistungstests aus. Das Resultat wird verglichen mit der Note, die die Jungs und Mädchen in der Schule bekommen haben. Je nach Geschlecht, Body Mass Index, Migrationshintergrund oder sozialer Herkunft wird er von der Klassenlehrkraft schon mal besser oder schlechter bewertet.
der türkische Junge, der auch noch übergewichtig ist, aus einer sozial schwächeren Familie, das wäre so der Fall, der am meisten verzerrte Noten erhält.
Sagt Sandra Gilgen, Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Bern und Mitautorin der Studie. Auf der anderen Seite des Spektrums, also da, wo es gute Noten auch für nicht so tolle Leistungen gibt, steht das schlanke Mädchen aus gut situierter deutscher Familie. Für einzelne Fächer ergibt sich:
In Physik gibt es einen leichten Vorteil noch für Jungen. In Chemie haben wir keinen Unterschied gefunden. Und in Biologie und dann eigentlich auch in Mathe gibt es leichte Vorteile für Mädchen.
Allerdings, all das sind statistische Ergebnisse. Warum die so zustande kommen? Ob Lehrkräfte da auch mal aus Motivationsgründen eine Note schlechter geben oder weil jemand im Unterricht dauernd Quatsch macht? Solche Punkte müsste man in folgenden Studien mitbeleuchten. Überhaupt die Seite der Lehrerinnen und Lehrer räumen die Studienautoren ein und überlegen weitere Erhebungsansätze. Gut so, meint Daniela Ohlermünder, die Sprecherin des Bayerischen Elternverbandes. Sie ist häufig konfrontiert mit dem Thema Notengerechtigkeit.
Schwierig wird es nämlich, wenn ein Zehntel Notendurchschnitt darüber entscheidet, wie die weitere Schullaufbahn des Kindes ist. Hier entstehen dann auch die meisten Konflikte unserer Erfahrung nach.
Unter denen an erster Stelle die Kinder selbst leiden.
Kinder wünschen sich gute Noten. Denn schlechte Noten können mitunter auch sehr frustrierend wirken, noch dazu, wenn die Note vom Kind eben nicht nachvollziehbar ist und den Eindruck zumindest erweckt, dass die Note unter Vorurteilen zustande gekommen ist.
In so einem Fall empfiehlt Ilona Zehetleitner, die Sprecherin der Elterninitiative Übertritt Bayern, das Gespräch mit der Lehrkraft zu suchen.
Eltern haben ja ganz oft Angst, solche Dinge anzusprechen, vor allem weil sie auch befürchten, dass sich die Situation danach noch mehr verschlimmert. Also mein persönlicher Eindruck ist, dass sich nur durch solche klärenden Gespräche wirklich was verändern lässt. Und allein schon deshalb, weil die Eltern dann als bildungsaffiner erlebt werden.
Wenn Eltern also in die Sprechstunde gehen, klappt's auch oft besser mit den guten Noten. Susi Weichselbaumer über eine aktuelle Studie zu Gerechtigkeit bei der Notenvergabe. Und nein, die Untersuchung behauptet nicht, dass Lehrkräfte pauschal absichtlich diskriminieren. Meistens wirken da Vorurteile und Glaubenssätze sozusagen im Verborgenen, weil einem selbst gar nicht klar ist, dass man sie hat. Umso wichtiger ist es, sie sich bewusst zu machen. Gemeinsam Musik machen und singen macht glücklich. Kaum etwas regt das Gehirn so sehr positiv an, baut Stress ab, hebt die Stimmung und fördert den Zusammenhalt in der Gruppe stärker. Gleichzeitig hat der Musikunterricht in den Schulen einen schweren Stand. Nicht so wichtig wie Mathe oder Deutsch, heißt es oft. Und an den Grundschulen kann seit kurzem eine von zwei Musikstunden gestrichen werden, zugunsten anderer Fächer. Dazu kommt, dass immer weniger Musik auf Lehramt studieren wollen, wo es doch so viel Spaß machen kann, wenn gute, engagierte Lehrkräfte am Start sind. Susanna Felix mit einem Beispiel aus dem Landkreis Augsburg.
Im Musikraum der Leopold-Mozart-Grundschule Leitershofen im Landkreis Augsburg. Kinder stehen im Kreis, singen und wippen im Rhythmus der Musik. Einige spielen Instrumente wie Keyboard, Gitarre oder Flöte.
Ich wollte schon immer Klavier spielen. Ich mag Musik einfach sehr gerne. Und wenn es dann fertig ist, dann klingt es immer so schön, wenn wir das zusammen spielen.
Wir sind unzertrennbar, wir!
Mittendrin steht Musiklehrerin Judith Schüler und dirigiert. Sie liebt ihren Job.
Das finde ich besonders schön zu sehen, dass der Funke direkt bei den Kindern dann überspringt. Und man sieht auch, wie die Kinder wirklich daran wachsen.
Die Leopold-Mozart-Schule ist eine Grundschule mit Musikprofil. Judith Schüler selbst hat Musik als Hauptfach studiert.
Weil ich eben selber aus einem sehr musikalisch geprägten Umfeld komme. Und mir war auch ganz wichtig, diese Freude, die ich selber daran habe. Und ich finde das so eine Bereicherung für mich, dass ich die auch weitergeben kann.
So gut ausgebildete Lehrkräfte sind allerdings die Ausnahme. Denn um in Bayern an der Grundschule Musik unterrichten zu dürfen, reicht die sogenannte Basisqualifikation aus. Das heißt im Wesentlichen Lieder singen und erarbeiten können. Ein Instrument spielen? Nicht notwendig. Das Bayerische Kultusministerium betont, das sei kein fachfremder Unterricht. Zugleich verspricht es, künftig Fortbildungsmaßnahmen auszuweiten. Bernhard Hofmann, Professor für Musikpädagogik an der Uni Augsburg, bietet schon lange solche Weiterbildungen an. Denn guter Musikunterricht ist wichtig, auch um langfristig neue Lehrkräfte zu gewinnen.
Wenn ich nicht als Schülerin, als Schüler erfahren habe, was Musik in Gruppen und an Schulen bedeuten kann und was mir das für mein Leben mitgeben kann, dann werde ich vielleicht auch das nicht als Wunsch spüren, weiterzugeben. Und insofern glaube ich, dass mit der Verbesserung von Lehrkräftenausbildung die beste Möglichkeit geschaffen ist, um Kindern qualitativ hochwertigen Unterricht zu bieten und das Problem auch des Nachwuchses zu beheben.
Mit Sorge sieht Bernhard Hofmann allerdings die kürzlich angekündigte PISA-Offensive. Durch die Flexibilisierung der Stundentafel darf künftig jede Grundschule selbst darüber entscheiden, ob es bei 2 Musikstunden pro Woche bleibt oder ob gekürzt wird. Wird das den erwünschten PISA-Erfolg bescheren?
Wenn es nicht funktioniert, dann haben wir nicht nur mit Zitronen gehandelt, sondern wir haben auch noch Kulturkahlschlag betrieben. Und das möchte ich dann als Politikerin und Politiker eigentlich nicht verantworten wollen.
Susanna Felix war das, darüber, wie gut ausgebildete Musiklehrer und Lehrerinnen für viel Freude sorgen können. Nicht nur am Musikunterricht, sondern an Schule ganz allgemein. Was machen Professoren und Professorinnen der Uni Tübingen mitten im westafrikanischen Regenwald? Sie unterrichten dort einen neuartigen Masterstudiengang. Die Idee? Tropenkrankheiten dort erforschen, wo sie vorkommen. Eine 500.000 Kleinkinder weltweit stirbt jedes Jahr allein an der Malaria. Der 2. Grund für die gabunisch-deutsche Partnerschaft? Kluge Köpfe vor Ort zu fördern und auszubilden, statt sie abzuwerben. BR-Korrespondentin Antje Diekans war in Lambarene in Gabun zu Besuch im Malaria-Labor.
Jetzt kommen Sie rein. Das ist ein bisschen eng. Das ist die Luftschleuse.
Professor Steffen Bormann führt in einen Durchgang mit dicht schließenden Türen. Durch den muss jeder durch, der im Forschungsinstitut in Gabun in den Bereich mit den Mücken will. Das gehört zu den Sicherheitsstandards, denn die Mücken hier sind mit gefährlichen Malaria-Erregern infiziert und sollen auf keinen Fall rausfliegen können. Ein Teil von ihnen ist in einem Gerät untergebracht, das wie eine Art Kühlschrank aussieht. Der Professor witzelt.
Wenn man Glück hat, macht man den Schrank auf und da kommen eigentlich gleich 200 infizierte Mücken entgegengeflogen.
Es ist erstaunlich leise, wenn die Tür geöffnet wird, kein lautes Surren. Obwohl jeweils Dutzende der Insekten in größeren Bechern umherfliegen, um die mit einfachen Gummibändern ein Moskitonetz gespannt ist. Sie sind quasi Probanden für die Wissenschaft. Schon seit rund 30 Jahren arbeitet die Deutsche Universität Tübingen mit dem Zentrum in Lambarene mitten im Regenwald von Gabun zusammen. Ziel ist, Tropenkrankheiten dort zu besiegen, wo sie ausbrechen. Forschung in Afrika statt in den USA oder Europa. Seit neuestem gibt es hier auch einen Masterstudiengang mit Studierenden, die zwar offiziell in Tübingen eingeschrieben sind, aber in Gabun zu Spezialisten auf dem Gebiet der Tropenkrankheiten ausgebildet werden. Sie alle kommen aus Ländern in Zentral- und Westafrika, sowie die 24-jährige Levi Bambambiku.
Ich habe schon viel Erfahrung mit Malaria in meinem Leben gesammelt. Ich habe in Gabun in einer Region gelebt, die sehr von Malaria betroffen ist. Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe gesehen, wie Leute krank wurden. Aber ich hatte kein Wissen über die Ursachen von Malaria.
Steffen Bormann gehört zu den Professoren, die hier unterrichten. Er pendelt von der Universität Tübingen, wo er zum Institut für Tropenmedizin gehört, immer wieder nach Lambarene. Von den 15 Studierenden ist er begeistert. Für die Erstauflage des Studiengangs hatten sich hunderte junge Männer und Frauen beworben.
Wir hatten ja einige wirklich harte Kriterien. Dementsprechend ist es vielleicht auch keine Überraschung, dass die Studenten, die wir da auswählen konnten, die sich erfolgreich beworben hatten, exzellent sind.
Bekannt ist das Zentrum in Gabun, weil hier in den vergangenen Jahrzehnten viele Medikamente gegen Malaria mitentwickelt wurden und auch die ersten Impfstoffe. Einen 100-prozentigen Schutz bieten die allerdings noch nicht, sondern nach einigen Jahren nur eine Wirksamkeit von etwa 30%. Es muss also weiter geforscht werden. Und dabei könnten auch die Studierenden eine Rolle spielen, die jetzt im Zentrum ausgebildet werden. Der erste Masterstudiengang seiner Art wird außer von Steffen Bormann von Professor Ayola Akim Adenika betreut. Auch er gehört zur Universität Tübingen, ist aber fast ausschließlich in Lambarene. Für ihn ist es wichtig, dass Studierende, die sich mit Tropenkrankheiten beschäftigen, das auf dem Kontinent tun. Er will den viel diskutierten Brain Drain, die Abwanderung von Talenten, verhindern.
Wir wollen, dass diese Leute nach Afrika zurückkommen. Das ist das Positive an dieser Ausbildung. Unsere Studierenden werden hier bleiben und für Afrika arbeiten. Wenn sie nach Deutschland oder in andere europäische Länder gehen, besteht immer die Gefahr, dass sie bleiben, wenn sie gute Angebote bekommen. Wir brauchen in Afrika gut ausgebildete Leute, die hier leben.
Junge Wissenschaftler wie Williams Chapka, der für den Masterstudiengang aus Kamerun nach Lambarene gekommen ist. In der Heimat hat er seine Frau und seinen einjährigen Sohn zurückgelassen. Der Abschied fiel ihm schwer, aber er sieht seine Zukunft auf jeden Fall in der Erforschung von Tropenkrankheiten. Sein Sohn gibt ihm dafür die Motivation.
He can be infected with tropical diseases.
Er kann sich ja selbst anstecken, genauso wie viele andere Kinder in unserem Land. Also studiere ich nicht nur für mich, sondern für die nächste Generation.
Dafür verbringt er genau wie seine Kommilitoninnen und Kommilitonen viele Stunden im Labor und mit Büchern, damit von Lambarene aus Forschung dem ganzen Kontinent helfen kann.
Antje Diekanz über eine Forschungspartnerschaft für Tropenkrankheiten der Uni Tübingen in Lambarene, Gabun. Wo übrigens vor über 100 Jahren der spätere Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer seine berühmte Buschklinik aufgebaut hat. Die Tage bis zu den Sommerferien in Bayern sind ziemlich gezählt. Das heißt für die Schülerinnen und Schüler vor allem Sportfeste, Ausflüge, Übernachtungsparty in der Klasse, die üblichen locker entspannten letzten Meter im Schuljahr eben. Recht angespannt dagegen sind einige Lehrkräfte. Es ist die Unsicherheit, wo, an welchem Einsatzort wird es nach den Ferien weitergehen? Diese Informationen gibt es vom Kultusministerium immer reichlich knapp. Susi Weichselbaumer.
Die Ausbildung zum Lehrer fürs Gymnasium hat er sich anders vorgestellt. Er möchte anonym bleiben. Wir nennen ihn für diesen Beitrag Martin. Statt endlich praktisch mit Schülerinnen und Schülern zu arbeiten, Lehrkonzepte auszuprobieren, Erfahrung zu sammeln im Unterrichten, lernt Martin vor allem eines: Umzugslogistik.
Ich habe in Regensburg studiert. Ich habe hier quasi Schulfreunde, Familie, quasi mein ganzes Umfeld zu sagen. Und wurde dann fürs Referendariat 1,5 Stunden in den Süden versetzt. Natürlich entgegen meinem Wunsch, da kam die Nachricht so Anfang August für dann Umzug im September.
Ja, das ist so, sagt das Bayerische Kultusministerium auf Anfrage. Wo wer künftig unterrichtet, darauf gibt es je nach Schulart organisationsbedingt eben früher eine Antwort oder ganz spät. Denn, Zitat Kultusministerium,
neben den regulären Einstellungs- und Versetzungsverfahren erfordern unvorhergesehene Ereignisse wie beispielsweise kurzfristige Absagen zahlreiche Nachjustierungen.
Und selbst ohne Nachjustierungen wäre es komplex genug. Grundschulen sind über die Einschreibung schon im März vergleichsweise früh im Bild darüber, wohin wie viele neue Kinder kommen. Zudem arbeiten die Lehrerinnen und Lehrer dort zum überwiegenden Teil als Klassenkräfte, nicht als Fachlehrer. Mittel-, Realschulen oder Gymnasien erfahren erst im Mai, wie viele neue Schülerinnen und Schüler es sein werden. Erst dann geht die Personalplanung los. Ganz am Ende sämtlicher Informationsketten stehen die Anwärter fürs Gymnasium. Referendarinnen und Referendare werden in den 4 Ausbildungshalbjahren oft quer durch Bayern geschickt, bedauert Alexander Stempass vom Bayerischen Philologenverband.
Hier gibt es keine Garantie, dass man an der gleichen Schule bleibt. Im Gegenteil, da kommen meist nochmal neue Zuweisungen. Da sind die Fristen teilweise sehr kurz. Also wir reden hier von 3 bis 5 Wochen.
Eine Zumutung, findet Referendar Stempass. Genauso wie der damit verbundene analoge Papierkram. Da kreuzt man fleißig an, wohin bitte und wohin gar nicht. Am Ende bekommt man dann doch ein irgendwo dorthin.
Oder füllt man vorher so einen tollen analogen Zettel aus, wo alle Städte mit staatlichen Gymnasien draufstehen, alphabetisch geordnet nach Regierungsbezirk. Da gebe ich dann meine Wünsche an und irgendwann kommt vom Kultusministerium ein Schreiben oder eine Information zurück. Sie sind ab nächstem Halbjahr an folgender Schule.
Bloß selten ist das der Ort, den man sich gewünscht hat. Und?
Was Umzug angeht oder sonst was, bekommt man da wenig Unterstützung.
Auch für Martin, den angehenden Gymnasiallehrer, der anonym bleiben möchte, ist die kurzfristige Umzieherei die größte Krux an der Ausbildung.
Ich habe mein ganzes Lebensumfeld in Regensburg und Umgebung Das heißt, ich war zuerst 1,5 Stunden südlich von Regensburg im ersten Halbjahr. Und fürs zweite Halbjahr bin ich jetzt nach Bamberg gekommen. Das ist 1,5 Stunden nördlich von Regensburg.
Wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen gibt Martin immer wieder Versetzungswünsche an. Die hört im Kultusministerium nur niemand. Von dort heißt es auf Anfrage:
Das Staatsministerium vertraut auch weiterhin auf dieses bewährte Einstellungs- und Versetzungsverfahren, welches auch von der Personalvertretung unterstützt wird. Selbstverständlich wurde und wird dieses Verfahren zur weiteren Optimierung einer wiederkehrenden Reflexion unterzogen.
Martin hat für sich inzwischen entschieden, wenn er auch nach dem REF, also dem Referendariat, nicht in seine Heimatgegend zurückkommen darf, sucht er sich eine Stelle als Mathematiker.
Ich liebe Unterrichten, aber die persönlichen Opfer, die da irgendwie nötig sind, also ich bin auch noch ein Privatmensch, nicht nur Lehrer.
Ein unbewegliches Kultusministerium in organisatorischen Zwängen, das vielleicht auf etwas mehr Geschwindigkeit hofft durch verstärkte Digitalisierung des Verteilungsverfahrens, eine Lösung für den anhaltenden Lehrkräftemangel liegt darin wohl nicht.
Wertschätzung fühlt sich in der Tat anders an. Susi Weichselbaumer über die kurz vor knapp Umzugsodysseen angehender Pädagoginnen und Pädagogen. Damit geht das Campus-Magazin zu Ende. Im Studio war Birgit Magira.
Das Campus-Magazin. Ein Podcast von BR24.